SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Hallo, von mir Janina Schreiber, die diesmal den Wald so richtig aufgesaugt hat. Atmen Sie mal mit mir die gute Waldluft ein. Also für mich ist das ja echt immer Erholung, wenn ich an Baumreihen vorbeigehe und unter meinen Füßen den weichen Waldboden spüre. Dabei kann der Wald noch viel mehr als nur mal meine Seele baumeln lassen. Er kann im besten Fall Klimaretter sein. Doch wir müssen uns darauf einstellen,
dass sich der Wald verändern wird.
Das sagt Försterin Ricarda Zubertinski. Mit der war ich im größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands unterwegs, im Pfälzer Wald. Und sie sagt außerdem über den Wald,
dass wir Förster ihn nur in dieser Veränderung unterstützen, indem wir ihm ein bisschen unter die Arme greifen, weil die Veränderungen im Wald langsamer vonstatten gehen würden, natürlich, als es einfach aktuell nötig ist, weil der Klimawandel schneller abläuft, als die Natur sich daran anpassen kann.
Wie diese Veränderung genau aussieht, das habe ich mir von ihr erklären lassen zwischen zwei Buchen auf einer Lichtung im Pfälzer Wald. So, wo wir ja schon in den Waldwanderschuhen stecken, müssen wir ja unsere Globalwanderung hier nicht mal im Wald beginnen, sondern da genügt ja schon der kurze Abstecher in den Park. Auch da stehen an vielen Orten im Südwesten und in Deutschland Bäume. Die meisten davon noch in saftigem Grün. Läuft also, dank des erstmal nasseren Sommerbeginns und jetzt wieder dickem Regen. Und wenn dann der Blick so schweift, dann bleibt er sehr wahrscheinlich hängen an den Kastanienbäumen mit ihren 5-fingerigen ovalen Blättern. Wenn da überhaupt noch welche hängen, denn die meisten Kastanienbäume haben ihre Blätter schon abgeworfen. Und die, die noch hängen, sind schon braun. Auch mein Kollege Dominik Bartuschek hat's bemerkt. Was steckt dahinter, Dominik?
Ursache dafür ist ein Schädling, der heißt Kastanienminiermotte. Das ist so ein kleiner Schmetterling, circa einen halben Zentimeter groß. Und der legt seine Eier auf die Blätter der Kastanie, der Rosskastanie genauer gesagt. Und wenn die Raupen dann schlüpfen, dann fressen die sich so durch die Blätter durch, hinterlassen dabei so braune Gänge. Und wenn jetzt ganz viele Raupen in einem Blatt unterwegs sind, dann ist irgendwann das ganze Blatt braun und fällt dann eben auch runter, lange bevor der Herbst eigentlich so richtig losgeht. Das ist jetzt nicht das erste Mal in diesem Jahr. Diese Motte ist schon so seit etwa 20 Jahren bei uns in Deutschland verbreitet. Die kommt ursprünglich vom Balkan. Es heißt aber in diesem Jahr, der Befall sei besonders heftig ausgefallen und auch sehr früh aufgetreten. Ich habe den Eindruck auch, wenn ich mir so die Kastanien draußen anschaue. Es gibt aber auch Experten, die sagen, vielleicht fällt es einfach nur dieses Jahr besonders auf, weil die anderen Bäume noch so grün sind, weil es ja so viel geregnet hat. Ist aber auch egal, woran es nun liegt und ob es nun früher ist oder nicht. Fakt ist, die meisten Kastanienbäume sind einfach schon so richtig braun und herbstlich.
Dabei kann man die braunen, runden Kugelkastanien ja wunderbar sammeln und damit basteln. Verdirbt uns denn die Kastanienminiermotte diesen Spaß?
Nein, auf gar keinen Fall, denn diese Motte und auch die Raupen der Motte sind für uns Menschen völlig ungefährlich. Und außerdem, sie sitzen wirklich nur in den Blättern. Also die Blüten und die Früchte der Kastanie, die interessieren die nicht. Sie schadet den Kastanien auch nicht. Man sieht es, wenn man Kastanien aufsammelt unter den Bäumen. Die sehen völlig gesund aus, total in Ordnung, selbst wenn der Baum überhaupt keine Blätter mehr hat. Also sammeln und basteln ist wirklich problemlos möglich. Grünes Licht.
Grünes Licht bedeutet für uns ein Global. Wir checken nochmal das große Ganze. Lässt sich denn irgendwas gegen die Kastanienminiermotte tun?
Also Spritzen mit Insektiziden, das fällt einem ja so als erstes vielleicht ein. Das ist nicht möglich, denn die meisten Kastanien stehen einfach mitten in der Stadt zwischen Wohnhäusern. Also das scheidet aus als Methode. Man kann versuchen, die natürlichen Feinde dieser Motten zu fördern. Die Stadt Freiburg zum Beispiel macht das. Die verteilen an Bürger, die eine Kastanie im Garten stehen haben, Meisennistkästen, weil man weiß, die Meisen fressen diese Motten gerne. Allerdings muss man sagen, das hilft nur bedingt, weil es sind einfach zu viele Motten für zu wenige Meisen. Und deswegen ist am wirksamsten, wenn man das Laub unter den Bäumen nicht liegen lässt, sondern aufsammelt. Denn in diesem Laub wartet schon die nächste Generation der Motten, die überwintert darin. Und wenn man das wegräumt und entsorgt, dann kann man zwar nicht alle Motten ausrotten, aber man kann zumindest helfen, dass die Ausbreitung im kommenden Jahr langsamer geht. Man weiß aus Studien, dass es wirklich hilft. Und deswegen ist das Beste, was man tun kann, dieses Laub einfach aufzusammeln. Es gibt dafür auch jedes Jahr einen Aktionstag. Rettet die Kastanie heißt der. Der ist dieses Jahr am 9. November und an dem wird dann zu gemeinsamem Laubaufsammeln unter Kastanienbäumen aufgerufen.
Rettet die Kastanien mit Menschen und Meisen sozusagen. Die Kastanien, die stehen aber nicht nur in unseren Parks, sondern auch in unseren Wäldern. Und wer weiß, vielleicht sind Sie genau dorthin an diesem Wochenende sowieso unterwegs, denn zumindest rufen die deutschen Waldtage dazu auf. Das ist eine Aktion, initiiert vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Auch in diesem Jahr gibt es wieder überall in den Forstämtern Deutschlands Veranstaltungen. Diesmal unter dem Motto Wald und Wissen. Wie viel wir wirklich wissen über den Wald der Zukunft, darum soll es jetzt auch bei uns gehen in unserem Globalgespräch. Denn das Haus der Nachhaltigkeit in Johanneskreuz veranstaltet eine Klimawandel-Wanderung durch den Pfälzerwald. Und genau die habe ich mit Försterin Ricarda Zubatinski gemacht. Gestartet sind wir am Waldrand mit Blick in die Kronen der Baumwipfel dort. Und Ricarda Zubatinski, die beschreibt uns das direkt mal am Anfang.
Global, das Gespräch.
Und wenn Sie da reinschauen, fällt auf, dass ganz viele Bäume abgestorbene Äste haben. Ganz häufig auch von oben die obersten Äste von oben herab getrocknet sind. Ich finde das immer hier einfach ein super, super Platz, um anzuhalten und das zu zeigen, weil wir hier am Waldrand sind. Und der Waldrand ist ja der Rand des Waldes zum offenen Land. Und da fällt natürlich auch mehr Sonne ein. Das heißt, die Schäden, die man an Bäumen sieht, durch Umwelteinflüsse wie Sonne, wie Hitze, die hat man hier am Waldrand mit am präsentesten. Wir sehen hier einen Baum, der Sonnenbrand hat, weil auch Bäume können Sonnenbrand bekommen. Das ist, wenn sie zum Beispiel dunkel standen und plötzlich viel Licht auf den Stamm fällt, dadurch, dass ein Baum vorne dran zum Beispiel abgestorben und umgefallen ist, dann reißt die Rinde auf und das Holz liegt frei. Und dadurch können sich zum Beispiel Pilze oder auch Käfer oder andere Organismen leichter Zugang zum Holz verschaffen und den Baum damit weiter schädigen.
Mhm. Also ich kann die Rinde hier so abnehmen. Und wenn wir jetzt mal hören.
Das ist ja aktuell so, 80% sind insgesamt mehr oder weniger geschädigt von den Waldbäumen. Und das ist schon eine Zahl, wo die Leute auch erstmal geschockt sind, wenn sie die hören, wenn sie sie vorher noch nicht kannten und wo man schon auch erstmal denkt, okay, wie soll es denn da weitergehen? Aber wie wir damit umgehen, deswegen habe ich hier auch angehalten. Also wir stehen jetzt hier auf einer kleinen Blöße, also eine kleine Stelle im Wald, an der keine großen Bäume stehen. Die Sonne scheint hier uns auf den Kopf und man sieht noch die Baumstümpfe von Buchen, die hier gestanden haben und die vor einigen Jahren abgestorben sind und die wir hier auch entfernen haben lassen, weil wir hier eben auch viel mit Kindern in den Wald gehen. Und bei einem toten Baum ist es tatsächlich so, dass man absolut nicht einschätzen kann, wann bricht der auseinander, wann brechen Kronenteile ab. Das ist wahnsinnig gefährlich. Und deswegen haben wir die hier tatsächlich auch rausnehmen lassen.
Jetzt sehe ich aber hier, dass ja zumindest kleine Bereiche von Totholz noch liegen gelassen wurden. Warum?
Tatsächlich steht dahinter ein Konzept, wo man sich auch was bei gedacht hat. Und zwar geht es darum, dass über Jahrhunderte der Wald devastiert wurde.
Bedeutet?
Das bedeutet, früher ist man in den Wald gegangen, man hat die Bäume rausgeholt zum Brennholz oder zum Bauen. Man hat auch die dünnsten Äste rausgeholt, weil man musste ja irgendwie heizen und es gab auch keine Alternative. Und dann wurde zum Beispiel auch die Streuauflage, also die Nadeln, die Blätter, die wurden vom Boden abgekratzt.
Das heißt, wenn wir uns jetzt mal hier hinknien.
Das hier, also wirklich die obere Schicht, in diesem Fall ist es Buchenlaub und Bucheckern und Nadeln sind auch dabei. Das wurde früher genommen und wurde in die Ställe getragen, weil Heu war teuer und Heu war nicht so viel verfügbar. Und das konnte das Vieh ja auch fressen. Deswegen hat man dann lieber diese Waldstreu in die Ställe gebracht. Darauf konnten die auch laufen. Das konnte man dann auch auskehren und auf die Felder bringen als Düngemittel. Und dadurch hat man aber im Endeffekt alles aus dem Wald rausgeholt. Und das beschreibt diese Devastierung, bedeutet Verarmung im Endeffekt des Bodens, weil wir einfach immer komplett alles rausgeholt haben. Und das hat man eben mit Studien unserer Forstlichen Versuchsanstalt zum Beispiel hier, die haben herausgefunden, dass die Nährstoffe, die ein Baum einlagert, hauptsächlich im Laub, in den Nadeln und in der Rinde sind. Und ein dünner Ast besteht natürlich zum höheren Prozentsatz aus Rinde im Vergleich zum Holz als der Stamm. Und deswegen gibt es bei uns die Regelungen, dass Holz erst ab einem bestimmten Durchmesser tatsächlich auch aus dem Wald genommen werden darf, sodass alles Dünne, teilweise je nach Stufe des Bodens, die werden kategorisiert, bis zu, sag mal, erst ab 20 cm Durchmesser darf das Holz rausgenommen werden, weil man sagt, alles andere muss da bleiben, damit die Nährstoffe durch die Zersetzung wieder zurück in den Boden kommen können. wenn ich Sie jetzt mal bitte, sich umzuschauen, was sehen Sie denn?
Ja, also diese abgesägten Buchen. Ich sehe den Haufen mit Totholz. Ich sehe, dass super viel Gestrüpp auch über dieses Totholz gewachsen ist. Und ich sehe verschieden hohe Bäume und vor allem verschiedene Bäume. Kleine, junge Buchen. Dann sind hier Nadelbäume, die sind so mittelhoch. Und ganz hohe Bäume eben um uns rum, um diese Lichtung.
Genau. Das ist das Faszinierende. Hier ist nichts passiert. Also hier wurde nichts gepflanzt. Hier wurden nur diese toten Buchen geerntet und danach hat man den Wald sich selbst überlassen. Und ich finde das immer unglaublich faszinierend, wie der Wald, die Natur, was die für Heilungskräfte auch haben. Wenn wir uns hier umschauen, die ganzen Bäume, die hier wachsen, die sind alle natürlich gekommen. Die sind selbst die Samen hierher gekommen und wir nennen das Naturverjüngung. Also die Natur hat sich von selbst verjüngt. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal hier durchgehen würden und zählen würden, kommen wir auf erstaunlich viele Baumarten. Also alleine von diesem Standpunkt, wenn ich mich jetzt hier umschaue, dann sehe ich hier Kiefern, ich sehe Buchen, ich sehe Birken, ich sehe Edelkastanien, ich sehe auch ein, zwei Eichen. Also von Natur aus kommt hier schon so eine Artenvielfalt an dieser Stelle. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir hier im Pfälzerwald schon von sich aus eine relativ hohe Mischung haben. Das ist bei weitem nicht überall so. Das hat tatsächlich historische Gründe hier. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Wald und die Natur ganz viel selber schaffen. Und dass wir sie darin nur ein bisschen unterstützen müssen. Weil die Veränderungen im Wald langsamer vonstatten gehen würden, natürlich, als es einfach aktuell nötig ist. Weil der Klimawandel schneller abläuft, als die Natur sich daran anpassen kann.
Wie kann man es da vor dem Hintergrund dann doch schaffen? Was glaubt man, wie der Wald der Zukunft aussehen muss?
Also das ist eben genau der Punkt, man weiß es nicht. Das ist jetzt so der Tenor der letzten Jahre, dass man immer in den vergangenen Jahrzehnten so dachte, diese eine Baumart, die ist es. Auf die setzt man, die ist klimaresilient. Und dass man gesagt hat, ah ja, die Fichte, die ersetzt man mit der Tanne in Zukunft, weil die kommt besser klar mit dem Klima. Oder die Douglasie und oder die Buche oder die Eiche. Jede Baumart war das schon mal, wo man gesagt hat, ah, die kommt auf jeden Fall klar. Und jetzt hat sich so die letzten Jahre rauskristallisiert, dass das gar nicht so ist, dass alle Bäume unter dem Klimawandel leiden. Selbst die Eichen, selbst die Buchen. Die Buchen teilweise im Moment relativ massiv. Und dass man gar nicht sagen kann, diese Baumart, die wird es auf jeden Fall. Sondern dass wir im Endeffekt nicht wissen, welche Baumarten können sich umstellen und welche nicht. Es geht darum, sich möglichst breit aufzustellen, auf Vielfalt zu setzen, möglichst viele verschiedene Baumarten auf einer Fläche zu haben, auf dem gleichen Stück Wald, weil es dadurch einfach so ist, wenn uns jetzt eine Baumart an diesem Standort abstirbt, weil sie an diesem Standort einfach in den neuen Klimabedingungen nicht überleben kann, vielleicht sogar eine zweite Baumart abstirbt und wir haben aber 5 oder 8 Baumarten auf dieser Fläche, haben wir immer noch Wald da. Wenn wir eine Monokultur haben, die so auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr angepflanzt werden, aber die es ja mancherorts durchaus noch gibt aus vergangenen Tagen. Wenn es aber Monokulturen gibt und es gibt ein Schadereignis, zum Beispiel einen Käfer, der sich auf diese Baumart spezialisiert hat, dann ist die weg. Und dann haben wir den Wald in dem Moment erstmal verloren. Der kommt vielleicht wieder oder man pflanzt ihn wieder an, aber man versucht hier erstmal auf Vielfalt zu setzen. Auf möglichst viele Arten, möglichst viele Herkünfte, möglichst viele Individuen. Genau.
Möglichst viele Arten, denn keine Art ist krisensicher. Das beobachtet dieser Tage übrigens auch der Förster in der Vorderpfalz, Jürgen Render.
Eigentlich ist die Eiche jetzt die Baumart, mit der wir hier im Klimawandel in der Vorderpfalz eigentlich noch weiter arbeiten würden gerne, die einfach hier auch zu der naturräumlichen Ausstattung gehört, zur potenziellen natürlichen Waldgesellschaft. Aber dass hier Eichen, auch alte, vitale, starke Eichen, aber auch junge Eichen nach und nach kaputt gehen, das ist gruselig. Und aber auch alle anderen Baumarten wie Linden, Hainbuchen sind betroffen. Auch die Edelkastanie, die eigentlich auch hier zu den Gewinnerbaumarten noch zu rechnen ist, auch die ist nicht ganz gefeit davor, auch Trockenschäden zu haben, dass sie von der Krone heruntertrocknet.
Jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, dass Wald retten tatsächlich ganz schön was bringt für uns. Stichwort Ökosystemleistung. Klingt super sperrig, deshalb ein Beispiel. Die gute Luft im Wald. 100 auf 100 Meter, also 1 Hektar Wald, speichert im Durchschnitt etwa 50 Tonnen Staub pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge, wenn ich da an eine meiner Staubsaugerbeutelfüllungen denke. Umgerechnet müsste ich dafür mindestens 10.000 Mal durchsaugen. Und genau diese kuriosen, wichtigen, ja positiven Fakten, die sollten wir uns doch vielleicht öfter mal in Erinnerung rufen. Denn nicht nur bei uns in Deutschland, in Europa, auch weltweit werden Wälder zu Patienten. Ursache dafür das Klima. Und besonders krass trifft es gerade Südamerika. Unsere Korrespondentin in Brasilien, Anne Herberg, berichtet.
Brasilien erlebt die schwerste Dürre seit Aufzeichnung der Messungen. In einigen Gebieten des Landes hat es seit mehr als 120 Tagen nicht mehr geregnet. Besonders betroffen sind der Norden und der mittlere Westen. Wegen der extremen Trockenheit breiten sich auch Waldbrände schneller aus. Von Januar bis August 2024 loderten im brasilianischen Teil des Amazonas laut dem staatlichen Weltrauminstitut INPE insgesamt mehr als 63.000 Feuer. Das ist die höchste Zahl seit 2 Jahrzehnten und eine Verdopplung zum Vorjahr. Auch im Feuchtgebiet Pantanal und dem Cerrado, Hotspots der Biodiversität, werden immer wieder Rekordzahlen von Bränden gemeldet. Verursacht werden diese meist vom Menschen. In Wäldern und Unterholz wird Feuer gelegt, um so neue Flächen für Viehweiden und Felder zu schaffen. Die Dürre wirkt da wie ein Katalysator. So machen Klimaexperten das Wetterphänomen El Niño für die extreme Trockenheit verantwortlich. Zusammen mit der überdurchschnittlichen Erwärmung des Atlantiks sorgt es für komplexe Strömungsveränderungen und dadurch auch dafür, dass die Regenfälle abnehmen. Von der Extremdürre sind auch die Nachbarländer Paraguay, Bolivien und der Norden Argentiniens betroffen. Auch dort brennt es. Gleichzeitig verzeichnen die Flüsse Paraguay und Paraná, 2 zentrale Transportwege, Rekordtiefstände.
Zu wenig Wasser sorgt auf Dauer für Trockenheit und Dürre. Zu viel Wasser ist aber genauso herausfordernd und beides wird in Zukunft häufiger. Unser Reporter Florian Zinner, der war im nördlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands mit einem Winzer unterwegs, und zwar in Sachsen-Anhalt im Saaletal, und hat sich da erklären lassen, welche Register der gegen die Klimakrise zieht.
Wer sich dem Weinbau widmen möchte, sollte nicht nur Önologie studieren, sondern auch ein paar Trainingsrunden im Himalaya hinten dran hängen.
Wie viele Treppen sind das hier? Sind noch nicht gezählt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, sie schnaufen. Ja. Das hat's in sich. Wir haben pro Jahr, pro Rebstock 15 Arbeitsgänge bei 10.000 Rebstöcken. Das ist einige Male Mount Everest-Besteigung.
Oder noch öfter den Steinmeister hoch, den Vorzeigeweinberg kurz vor Naumburg, an dem das kleine Weingut von Matthias Hai liegt. Auf mittlerer Höhe angekommen, entschädigt der Blick ins Saaletal, in die Toskana des Nordens, wie es hier sehnsüchtigerweise heißt. Nur kann es in dieser Toskana auch mal bitterkalt werden.
Ja, hier sieht man, was das Problem dieses Jahr ist.
Nämlich, dass man fast nichts sieht. Der Klimawandel hat angeklopft. Nach dem zeitigen Austrieb durch ein warmes Frühjahr und einem verheerenden Spätfrost im April sind 80% der Lese hin. Immerhin, ein paar Trauben haben überlebt. Matthias Hai hockt vor einem Rebstock vom blauen Zweigelt. Unten baumelt eine ausgereifte rote Traube, darüber eine grüne, die noch ein paar Wochen vor sich hat, weil sie erst nach dem Frost ausgetrieben ist.
Wir müssen jetzt schauen, wie wir diese Lese überhaupt takten.
Ein vorzeitiges Frühjahr, das Spätfröste umso verheerender macht, ist nicht die einzige Gefahr für Winzerinnen und Winzer, die der Klimawandel so mit sich bringt.
Das Jahr 2024 geht wahrscheinlich als das feuchteste Jahr in vielen Weinbaugebieten ein.
Das sagt Manfred Stoll, Önologe an der Hochschule Geisenheim, dem Studienort von Matthias Hai.
Das heißt, Blattnässe beflügelt viele Krankheiten. Gleichzeitig hatten wir aber auch viele heftige Regenfälle innerhalb kurzer Zeit, die dann gerade in Hanglagen das Risiko der Erosion mit sich bringen.
Der Weinbau kann sich zumindest teilweise darauf einstellen. Matthias Hai hat entlang der Trockenmauern kleine Brachflächen etabliert und hilft durch Einsaat, wenn die ursprüngliche Artenvielfalt abhanden gekommen ist. Das nützt auch bei Starkregen, weil der Boden besser Wasser aufnehmen kann. Gegen Pilzkrankheiten helfen Pflanzenschutzmittel, deren Einsatz im Hinblick auf die Biodiversität aber wohl überlegt sein will. Eine mögliche Lösung? Neue pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz Piwis, sagt Manfred Stoll.
Das führt letztendlich dazu, dass der Winzer deutlich weniger Pflanzenschutz anwenden kann.
Mit Mehltau kommen zum Beispiel Sorten wie Regent oder Calardes Blanc gut klar. Die kennt man kaum und genau das ist auch das größte Problem. Hier sei noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, sagt Stoll. Auch bei Matthias Hai wachsen noch die klassischen Sorten am Hang. Riesling, Traminer, Burgunder. Abgesehen vom Verkaufsargument ist es gar nicht so einfach, bei der kleinen Anbaufläche neue Varianten unterzubekommen. Trotzdem sieht Hai in den Piwi-Sorten eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Ein paar Schritte weiter, diesmal ohne Stufen, zeigt der junge Winzer seine neueste Investition. Eine Tröpfchenbewässerungsanlage, die wie ein Schlauch aussieht, in den jemand mit dem Nagel Löcher reingehauen hat. Gern hat er sie nicht gekauft.
Die Jahre davor haben wir immer gedacht, die Natur wird das selber richten. Und dann die letzten Trocken- und Dürrejahre haben uns aber gezeigt, dass selbst die tiefwurzelnden Rebstöcke in vielen Jahren zu wenig Wasser haben.
Der Klimawandel kostet Geld und macht Arbeit. Zwar hat er auch sein Gutes fürs Geschäft. Noch in den 80ern gab es Jahrgänge, in denen der Wein überhaupt nicht reif geworden ist. Und auch Rotwein aus Saale-Unstrut ist inzwischen ein Thema. Verzückung löst das bei Matthias Hai aber nicht aus.
Es ist tatsächlich so, es macht mir riesengroße Sorgen.
Schließlich wisse man ja noch gar nicht, was da so alles komme, sagt er und blickt runter ins Saaletal. Er hofft darauf, dass sich möglichst viele der großen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Und nicht wegducken.
Das ist, glaube ich, so ein Reflex, aber dadurch lösen wir keine Probleme.
Die steilen Stufen den Weinberg rauf. Manchmal braucht es sie eben. Für den Blick aufs große Ganze.
Der Blick aufs große Ganze. Auch wir in Global suchen genau den immer wieder. Deshalb nochmal zur Erinnerung. Seit Paris 2015 ist zumindest auf Ebene der Weltgemeinschaft beschlossen. Die Vereinten Nationen wollen alles dran setzen, die Erderhitzung nicht übers 1,5-Grad-Limit zu treiben. Von maximal 2 Grad ist da die Rede. Tatsächlich wird aber nach wie vor eifrig fossile Kohle und Gas verbrannt und heizt die Klimakrise an. Dieser Schere aber, also die Realität der zunehmenden Klimakrise einerseits, das Festhalten an fossilem Wirtschaften aber andererseits, dieser Schere setzt jetzt ein Bericht eine Zahl entgegen. In ihrer Analyse Big Oil vor Gericht schreibt das Team von Zero Carbon Analytics am Donnerstag nämlich, die Klimaklagen gegen Unternehmen, die ihr Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen, hat sich seit dem Pariser Abkommen 2015 verdreifacht. Susanne Henn weiß, wer genau geklagt hat.
Mindestens 86 Klagen sind gerade weltweit gegen die größten Öl- und Kohleproduzenten anhängig. Die meisten wurden von Verbänden eingereicht, aber auch Privatpersonen sind dabei. Besonders häufig verklagt worden sind ExxonMobil und Shell, gefolgt von BP. In den Klagen geht es vor allem darum, dass die Unternehmen für die Umwelt- und Klimaschäden, die ihre Produkte verursachen, zahlen sollen. In weiteren Klagen geht es um irreführende Werbung, in denen die Unternehmen suggerieren, bereits viel für den Klimaschutz zu tun. Die Ölkonzerne wüssten bereits seit 50 Jahren, welche Schäden ihre Produkte hervorriefen. Doch statt zu handeln, hätten sie Wissenschaftler manipuliert und massive Lobbyarbeit gegen aktiven Klimaschutz geleistet, so Justine Ripoll von Zero Carbon Analytics, einem unabhängigen Zusammenschluss von Forschern im Energiebereich. Und ihr Kollege Noah Walker Crawford ergänzt, das Bewusstsein für diese Schäden steige aber immer weiter, da die Wissenschaft mittlerweile in der Lage sei, einen eindeutigen Zusammenhang zwischen fossilen Energien, Erderwärmung und Extremwetterereignissen herzustellen. Mit den Klagen, die alle noch nicht entschieden sind, wollen die Kläger den Druck auf die Unternehmen erhöhen, endlich mehr für den Klimaschutz zu tun. Sie hätten genug Geld, um die Energiewende aktiv voranzubringen. Stattdessen versuchten sie noch, den letzten Tropfen Öl aus dem Boden zu pressen und die Regierungen täten zu wenig, um das zu ändern, so die Autoren und Autorinnen. Sie erwarten, dass die Anzahl der Klimaklagen nicht nur gegen Staaten, sondern auch gegen Öl- und Kohlekonzerne in den nächsten Jahren noch zunehmen werden. Das allein würde die Klimakrise natürlich nicht lösen, so David Tong, einer der Analysten, aber es sei ein Baustein unter mehreren, um die Unternehmen endlich zum Handeln zu bringen.
Bleiben Sie hoffnungsvoll. Diese Nachricht jedenfalls sollte da helfen und bleiben Sie vor allem gesund. Das war's mit Global, dem Umweltmagazin und mir, Janina Schreiber. Machen Sie's gut.